Himmlischer Vater, wir danken dir ganz herzlich, dass du uns kennst, dass du uns liebst und dass du die ganze Welt auch in deiner Hand hältst. Du bist allmächtig und du weißt, was das Beste ist für unser Leben. Und wir danken dir, dass du dein Wort gegeben hast, die Bibel, durch die du zu uns redest. Und wir bitten dich jetzt auch um offene Herzen, dass wir verstehen, was du uns sagen möchtest. Amen. Das Thema zu dem heutigen Jugendunterrichtsabschluss lautet: Gott hat einen Plan für dein Leben. Und dazu lesen wir eine Verheißung, die Gott seinem Volk gegeben hat. Wir lesen Jeremia 29, Vers 11. Jeremia 29, Vers 11, da spricht Gott: Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Was für eine geniale Sache ist das? Gott hat einen Plan für unser Leben. Gott ist im Hinblick auf unser Leben nicht planlos. Das ist genial. Wahrscheinlich gibt es Menschen unter uns, die hier sitzen, die haben im Hinblick auf ihr Leben nicht so viele Pläne. Die sind sehr begabt darin, einfach so in den Tag hineinzuleben und sich auf sich zukommen zu lassen und schauen, ja, was bringt denn das Leben so mit sich? Und ja, später kann man ja immer noch schauen. Andere Leute unter uns, die haben ganz konkrete Vorstellungen für ihr Leben. Die haben Träume. Aber bei ihnen sind die Lebensumstände so, dass diese Vorstellungen und Träume gar nicht verwirklichbar sind. Die können sie nicht verwirklichen, weil sie selber vielleicht nicht die Fähigkeiten oder Ressourcen dazu haben oder weil die Umstände einfach schwierig sind. Und dann gibt es wieder andere, die sind sehr zielstrebig und machen sich Pläne und die können auch ganz viele Dinge in ihrem Leben erreichen. Pläne umsetzen, die sie schmieden, Ziele erreichen, die sie sich stecken. Aber egal zu welcher Kategorie von Menschen wir gehören, eins ist uns allen gemeinsam. Letztendlich kennt niemand von uns seine Zukunft. Und wir mögen noch so viele Fähigkeiten, noch so viele Ressourcen haben in unserem Leben. Es kann immer ganz anders kommen bei uns, wie wir uns das planen, wie wir uns das vorstellen. Da kann ein unerwarteter Unfall kommen oder eine unerwartete Krankheit oder sonst ein Schicksalsschlag. Wir haben unser Leben letztendlich nicht im Griff. Das ist uns allen Menschen gemeinsam. Und wie gut ist es da, wenn man wissen darf, nicht ich habe mein Leben im Griff, sondern Gott hat mein Leben in seiner Hand. Das dürfen auch Nick und Silas wissen, dass ihr Leben in Gottes Hand ist. Und wie das genau geschehen ist, wie das Gott die Führung von ihrem Leben übernommen hat, das tun sie uns beide jetzt erzählen. Nick, fängst du gerade an?
Ja. Also, bekehrt habe ich mich mit 11. Ich habe das einfach ganz in meinem Bett gemacht, am Abend mal. Ich soll sagen, mit 11 habe ich nicht so wirklich gewusst, um was es geht. Ich wollte vor allem in den Himmel kommen. Und darum hat meine Bekehrung mein Leben nicht sehr radikal verändert. In den Jahren nachher habe ich halt durch das Tag Bibel lesen und auch Gebet immer mehr Erkenntnis bekommen. Und ich habe auch sehr viel sehr auf Kassette und nachher auch im Internet Predigten gehört. Zuerst viel vom Wilhelm Pauls und nachher auch vom Hans-Peter Reuer. Und da vor allem würde ich sagen, der Hans-Peter Reuer, durch ihn habe ich sehr viel wichtige oder grundlegende Sachen so verstanden. Und auf jeden Fall ist habe ich auch immer sehr viel Zweifel gehabt. Aber ich habe das dank, ja, ich würde einfach sagen, es geht ja um Beziehung zu Jesus und das ja. Auf jeden
Gott ist gnädig
gewesen. Ja, genau. Gott ist immer gnädig gewesen. Doch.
Bekehrt habe ich mich im Kinderlager am Evangelisationsabend. Aber in meinem Leben hat sich nicht wahnsinnig viel verändert eigentlich. Das Kinderlager war einmal im Jahr gewesen. Und dementsprechend ja, natürlich habe ich auch immer mitbekommen von Mami und Papi, von der Gemeinde. Aber die Erkenntnis, dass es einfach darum geht, das Leben mit Gott zu leben, ist dann erst in der 9. Klasse gekommen.
Ja. Vielen Dank. Die beiden haben ihr Leben Jesus Christus anvertraut und Jesus sagt selbst in Johannes 6, Vers 37, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Sie sind zu Jesus gekommen und jetzt dürfen sie sich in der Hand vom lebendigen Gott wissen. Und wissen, Gott führt letztendlich ihr Leben. Was bedeutet das nun für uns, wenn unser Leben in Gottes Hand ist? Wenn Gottes Plan mit uns zum Zug kommt? Das bedeutet, so lesen wir es hier in unserem Bibeltext, ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils. Wenn Gottes Plan mit uns zu seiner Vollendung kommt, dann bedeutet das, Gottes Friedensgedanken mit uns kommen zu ihrer Vollendung. Wenn die Bibel von Frieden spricht, dann meint die Bibel mehr als nur die Abwesenheit von Krieg und Streit. Frieden im biblischen Sinne meint das umfassende Wohlsein von Menschen, das innere Wohlsein und auch das äußere Wohlsein. Die Voraussetzung dafür, dass wir diesen großen, umfassenden Frieden Gottes erfahren können, ist, dass wir zunächst einmal Frieden mit Gott haben. Die Bibel lehrt uns nämlich, dass wir Menschen von Natur aus nicht Frieden mit Gott haben, sondern seit Adam und Eva, seit ihrem Sündenfall, ist es so, dass wir alle Menschen gesündigt haben. Kein Mensch kann sagen, wir sind ohne Sünde, sondern alle Menschen haben Dinge getan, die Gott missfallen. Niemand hat Gott so gesucht und so nach seinem Willen gelebt, dass er sagen könnte, ich wäre perfekt, ich wäre heilig. Nein, jeder Mensch ist von Natur aus Sünder und hat daher den Zorn Gottes, die Strafe Gottes verdient. Aber weil Gott uns liebt, hat er seinen Sohn Jesus Christus auf die Erde gesandt. Zu unserer Versöhnung mit Gott. Wie ist das genau geschehen? Gott hat unsere Sünde auf Jesus gelegt. Jesus hat deshalb die Strafe für unsere Sünde getragen, den Tod am Kreuz. Jesus hat das Gericht Gottes getragen. Jesus musste den Zorn Gottes am Kreuz von Golgatha erleiden, den wir verdient hätten. Aber Jesus ist auch wieder von den Toten auferstanden, erlebt. Und deshalb kann Jesus uns heute die Sünden vergeben und Versöhnung schaffen mit Gott. Wenn wir Jesus unsere Sünden bekennen, vergibt er uns all unsere Sünden. Und wenn wir ihn in unser Leben aufnehmen, dann schenkt er uns die Stellung als Kinder Gottes. Das ist ein geniales Geschenk. Gott bietet uns im Glauben an Jesus Frieden mit ihm an. Hast du dieses Geschenk schon angenommen? Hast du Frieden mit Gott? Kennst du Jesus als deinen Retter und als deinen Herrn? Wenn nicht, dann möchte ich dir das ganz herzlich empfehlen. Tu diesen Schritt heute. Bekenn Jesus deine Sünden und lade ihn ein, als Herr in dein Leben zu kommen. Und wenn du da Fragen hast, darfst du gerne auf mich zukommen. Wir können diesen Schritt auch gemeinsam machen oder wir können auch noch Unsicherheiten erklären, Zweifel vielleicht auch aus dem Weg räumen. Wenn wir nun Frieden mit Gott haben, wenn wir durch Jesus mit Gott versöhnt sind, bedeutet das, dass wir dann Frieden erfahren, innerlich und äußerlich, dass es uns immer nur gut geht? Wenn wir schon eine längere Zeit mit Jesus unterwegs sind, ihm nachfolgen, dann wissen wir, das ist nicht immer so. Nicht immer läuft es in unserem Leben reibungslos ab. Als der Prophet Jeremia gerade diese wunderbaren Worte von dem Frieden dem Volk Gottes weitergesagt hat, da war die Lebenssituation der Menschen vom Volk Gottes alles andere als rosig. Es war nämlich so, der babylonische König Nebukadnezar hatte Jerusalem erobert. Jerusalem war eine Trümmerstätte. Und dann hatte er das Volk Israel nach Babylonien verschleppt. Die meisten Leute vom Volk Israel, die lebten nun in der Fremdlingschaft, in Babylon. Dort mussten sie ihr Dasein fristen. Sie hatten keine Souveränität über ihr eigenes Land, sondern sie waren Fremdlinge, Asylanten, würden wir heute sagen. Klar, wir wissen, dieses Exil von den Juden, das war auch in gewissermaßen ein Strafgericht Gottes über das Volk, weil viele sich gegen Gott versündigt hatten. Aber da gab es auch diesen gläubigen Überrest von dem Volk Israel, die Gott treu geblieben sind. Und auch sie waren mit hineingenommen in dieses Gericht. Diesen misslichen Umstand, den mussten sie auch miterleben. Bei uns ist das eigentlich nicht groß anders. Seit dem Sündenfall von Adam und Eva sind wir alle Menschen mit hineingezogen in einen misslichen Zustand, nämlich in den misslichen Zustand, dass wir in einer gefallenen Schöpfung leben. Wir leben in einer Welt, die ist von Sünde geprägt. Um das zu wissen, müssen wir nicht die Bibel aufschlagen, da können wir auch den Fernseher einschalten und sehen, was da alles abgeht in der Welt, was da alles nicht gut geht. Oder wer keinen Fernseher hat, der kann auch die Zeitung aufschlagen. Das geht auch, da liest man dann. Und wer weder Zeitungen noch Fernseher hat, der kann in sein persönliches Leben hineinschauen. Weil da sehen wir Menschen, die uns persönlich auch Dinge tun, die uns wehtun. Die sagen vielleicht Dinge über uns, die sind nicht wahr und das schmerzt uns oder die tun uns Dinge an. Ja, das ist einfach schwer zu ertragen. Wir sehen, unser Alltag, der ist geprägt von dem Fluch der Sünde. Wir leben in einer Welt, wo vieles im Argen ist. Und gerade wenn man persönliches Leid Opfer von dem Fluch der Sünde wird, dann ist das nicht immer leicht zu ertragen. Und wir fragen uns in diesen Situationen, wo kommen hier die Friedensgedanken Gottes bei uns zum Zug? Zunächst einmal ist etwas ganz wichtig für uns zu wissen, nämlich zu dem Zeitpunkt, wo wir Jesus die Führung über unser Leben übergeben haben, da sind wir zu Kindern Gottes geworden. Als Kinder Gottes sind wir auch Erben Gottes. Wir haben eine neue Heimat bekommen. Den Himmel haben wir als Heimat bekommen. Wir haben ein himmlisches Bürgerrecht. Und weil dem so ist, sind wir letztendlich Fremdlinge hier auf der Erde. Wir müssen wissen, hier unser Leben auf der Erde, das ist eine Durchgangsstation. Wir sind hier nur Fremdlinge in dieser Welt, so wie die Juden damals in Babylonien Fremdlinge waren. Und jetzt hatte der Jeremia für das Volk Gottes damals einen ganz gewaltigen, guten, göttlichen Ratschlag, wie sie sich in dieser Fremdlingschaft verhalten sollten. Und dieser Ratschlag, der gilt für uns genauso in unserer Fremdlingschaft. In den Versen 4 bis 7 lesen wir das davon in Jeremia 29. So spricht der Herr der Herrscharen, der Gott Israels, zu den Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel weggeführt habe. Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte, nehmt Frauen und zeugt Söhne und Töchter und nehmt Frauen für eure Söhne und eure Töchter, gebt Männern zur Frau, damit sie Söhne und Töchter gebären, damit ihr euch dort mehrt und eure Zahl nicht abnimmt. Und sucht den Frieden, oder wir können auch sagen, sucht das Wohlergehen der Stadt, in die ich euch weggeführt habe, und betet für sie zum Herrn. Denn in ihrem Frieden werdet auch ihr Frieden haben. Als erstes sagt Gott seinem Volk für diese Zeit der Fremdlingschaft, führt ein ganz normales Leben. Baut euch Häuser, pflanzt euch Gärten an, verheiratet euch und bekommt Kinder und dann noch Enkel und so weiter und so. Das ist etwas ganz Interessantes. Dieser Ratschlag gilt auch für uns. Wir lesen an keiner Stelle in der Bibel, so, wenn ihr gläubig geworden seid, habt ihr ein Bürgerrecht im Himmel und jetzt baut euch irgendwie Klöster und sondert euch von der Welt ab, von der bösen, bösen Welt, sondert euch ab und werdet noch komischer und so weiter. Nee, das sagt die Bibel an keiner Stelle, sondern baut euch Häuser, gründet Familien, pflanzt euch Gärtner an. Und das ist unsere Berufung, hier in der Welt des Gottes Plan für uns ein ganz normales Leben zu führen, hier in dieser Fremdlingschaft. Wenn Gott nicht irgendwie eine besondere Berufung für uns hat, dann lernen wir einen Beruf, dann bauen wir uns ein Haus, dann gründen wir eine Familie. Das ist mal eine ganz normale Berufung. Aber das ist nicht alles, sondern Gott sagt weiter und eure Berufung in der Fremdlingschaft geht weiter. Schaut nicht nur für euch, sondern sucht den Frieden, sucht das Wohlergehen der Stadt, wohin Gott euch hingeführt hat. Und betet für sie. Wir müssen wissen, Babylon, Babel, das waren die Feinde von Israel. Und jetzt betet für sie. Jesus hat in der Bergpredigt im Neuen Testament genau dasselbe gesagt. Er sagt da, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. Das ist interessant. Wenn uns Menschen Böses antun, mit Worten oder mit Taten, dann lautet die göttliche Devise, vergeltet nicht Böses mit Bösem, sondern vergebt, wenn euch Böses angetan wurde. Und betet für die Leute. Sucht das Wohlergehen von euren Feinden. Ganz interessant. Es steht hier nicht, und schimpft über eure Feinde und redet schlecht über sie und versucht ihnen das heimzuzahlen, sondern sucht ihr Wohlergehen. Das ist Gottes Plan für unser Leben, dass er uns als Segensträger in der Welt brauchen möchte, selbst für die Menschen, die uns Böses antun, die in Anführungszeichen unsere Feinde sind. Gott will uns zum Guten für unsere Mitmenschen gebrauchen. Und ganz klar, eins wissen wir, das Beste, was wir unseren Mitmenschen geben können, sind nicht einfach nur materielle Dinge oder Hilfsbereitschaft oder so. Das ist alles gut und so sollen wir auch unsere guten Werke vor den Menschen leuchten lassen. Aber eins ist ganz bei uns zu oberst, dass Menschen auch das größte Geschenk bekommen, das es gibt, dass sie in Frieden mit Gott leben können. Dass wenn sie eines Tages sterben, nicht in die ewige Verlorenheit kommen, in die Hölle, sondern ewiges Leben bei Gott haben. Und deshalb beten wir auch für unsere Mitmenschen, dass sie zum Glauben an Jesus kommen. Wir wollen uns immer wieder vor Augen haben, wer wir als Gläubige sind. Als Gläubige sind wir nämlich unglaublich reich beschenkte Menschen. Wir sind nicht die Ärmsten, weil wir denken, oh, wir müssen ja in der Fremde leben, wir haben nichts, wir sind die Ärmsten und wir passen irgendwie nicht in der Welt, sondern wir sind reich beschenkte Menschen. Durch den Glauben an Jesus dürfen wir den himmlischen Vater als Vater haben, der Himmel und Erde geschaffen hat. Er sorgt für uns. Wir haben ein reiches Erbe, nämlich im Himmel. Wir dürfen versöhnt sein mit Gott. Und deshalb dürfen wir reich beschenkt sein. Und als reich beschenkte Menschen können wir von unserem Reichtum quasi weitergeben. Klar, wenn wir jetzt so Feinde haben und wir sagen, du, ich möchte dir ein bisschen was Gutes tun. Manchmal ist es einfach schwierig, weil die Leute wollen vielleicht mit uns überhaupt nichts zu tun haben. Die schneiden uns und wir haben überhaupt keinen Zugang zu ihnen. Das gibt's manchmal. Aber etwas können wir immer tun. Wir können für sie beten. Wir können für sie beten. Und jetzt ist interessant, was passiert mit uns, wenn wir diese göttlichen Ratschläge, die hier stehen, beherzigen. Wenn wir Häuser bauen, Gärten anlegen, Kinder bekommen, was passiert mit uns da in unserer Fremdlingschaft? Ha, ja, ein Haus bauen, das gibt's zu tun. Kinder haben, das gibt's zu tun. Das ist einfach so. Kinder und Häuser, die geben zu arbeiten. Und wenn wir zu tun haben, da haben wir nicht so viel Zeit, über alles Mögliche nachzudenken. Da kommen wir gar nicht auf die Gedanken und denken, oh, wir sind die Ärmsten von den Ärmsten, hier in der Fremdlingschaft zu leben, sondern wir haben zu tun. Und wenn man zu tun hat, da kommt man ein bisschen auf andere Gedanken. Aber jetzt ist es so, mit dem Haus, mit dem Gartner, mit den Kindern, das gibt nicht nur zu tun, sondern das gibt uns auch Freude. Ich muss sagen, wir haben 5 Kinder, das gibt es zu tun, aber die 5 Kinder, die geben auch einen Haufen Freude. Und so ist es auch mit dem Haus und mit dem Garten. Das gibt zu tun, aber das gibt auch Freude. Und das darf man auch genießen. Das ist der göttliche Ratschlag. Arbeitet und tut auch das Leben genießen. Das ist wichtig, dass wir nicht nur denken, das Leben ist schwer, ich habe ständig nur zu arbeiten, sondern dass wir das, wo wir erarbeitet haben, auch genießen. Das ist der eine göttliche Ratschlag. Und wo wir genießen, kommt auch Freude ins Leben hinein. Der nächste göttliche Ratschlag. Sucht das Wohlergehen von der Stadt, von den Menschen, die euch umgeben. Wenn wir uns mit unseren Fähigkeiten und auch mit unseren materiellen Mitteln für unsere Mitmenschen einsetzen, ihnen Gutes tun, letztlich ihr Wohl suchen, dann kreisen wir in unserem Leben nicht einfach nur um uns selbst. Achten wir mal drauf, wenn wir ständig nur um uns selbst kreisen, dann haben wir wie keinen Sinn im Leben. Was bleibt? Eigentlich bleibt nur ich und ich für mich. Was ist das? Und wenn wir uns jetzt in unsere Mitmenschen investieren, da investieren wir uns in einen Beziehungswert. Und das ist etwas ganz Wichtiges zu sehen. Gott gibt uns einen Auftrag, dass wir uns in Beziehungen investieren. Letztendlich auch darin investieren, dass andere Menschen gerettet werden und zum Glauben an den lebendigen Gott kommen. Und wenn das geschieht, dann geschieht etwas Wunderbares, nämlich Frucht für die Ewigkeit entsteht. So wie es auch in dem Vers, wo der Nick bekommen hat und auch der Silas, Frucht, die bleibt, das ist unsere Bestimmung. Wunderbar, wir haben einen ewigen Sinn im Leben. Wir können uns in etwas hinein investieren, wo bleibt. Und schließlich, der Ratschlag, betet für eure Feinde. Das ist ein Ratschlag göttlicher Natur, der uns sehr entlastet. Achtet mal drauf, wenn wir Feinde haben, die uns Dinge antun und wir tragen ihnen das Böse, was sie uns gesagt oder angetan haben, immer wieder nach. Was passiert mit uns? Wir werden innerlich bitter. Wir haben schwer zu tragen, denn wir tragen den anderen ständig die Lasten nach. Und die Leidtragenden sind wir in doppelter Weise. Einmal das Leid, was uns angetan hat, und dann tragen wir ihnen das noch nach. Da werden wir innerlich bitter. Und wenn wir jetzt den göttlichen Ratschlag befolgen, betet für sie, vergebt ihnen, was passiert mit uns? Klar, das Unrecht, das ist passiert, aber wir müssen es ihnen nicht mehr nachtragen. Wir können sogar das Gute für sie suchen. Und das befreit, ich habe das in meinem Leben schon einige Male erlebt, wie befreiend das ist. Da haben mir Leute was Schweres angetan, aber dann musste ich das natürlich im Gebet bewegen und sagen, Herr Jesus, du siehst das und bitte hilf du mir, mich in rechter Weise zu verhalten, und habe dann auch für dich gebetet. Und was ist passiert? Eine Erleichterung im eigenen Herzen hat stattgefunden. Und das ist genial. Der Herr Jesus, der hilft uns dabei, so zu leben. Denn Jesus hat selbst am Kreuz auch für seine Feinde gebetet. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das heißt, wenn wir diese göttlichen Ratschläge befolgen, befreit uns Gott nicht sofort da aus der misslichen Lage, aus der Fremdlingschaft. Aber Gott macht etwas. Er verhilft uns zu dem bestmöglichsten Leben in dieser Fremdlingschaft, in dieser Zwischenstation, so dass wir das größtmögliche Wohl haben in dieser Welt. Gottes Plan für uns ist damit aber noch nicht zu Ende. Denn die Bibel sagt, Gottes Plan findet auch seine Vollendung. Der Friede Gottes, den werden wir eines Tages auch im umfassenden Sinne erfahren. Der Nick hat davon gesungen. Der Chor hat davon gesungen. Nämlich, wenn Jesus eines Tages wiederkommt, in Macht und Herrlichkeit, wenn der Friedefürst kommt, dann wird er aller Ungerechtigkeit hier auf der Welt ein Ende machen. Wir wissen, was in Zukunft auf uns zukommt. Jesus hat es auch vorhergesagt. Er hat gesagt, in der Zukunft, am Ende der Tage, wird vieles schwer werden. Die Liebe wird bei vielen Menschen erkalten. Die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen. Krieg und Terror, das wird da sein. Die Jünger von ihm, die werden verfolgt werden. Aber wir müssen nicht bei dieser vorletzten Sicht stehen bleiben, sondern wir können zu den letzten Dingen schauen, dass Jesus wiederkommt. Die vorletzten Dinge, das wissen wir, das kommt. Aber wir wissen, auch das Letzte kommt. Jesus Christus kommt wieder. Und dann wird er allem Unrecht ein Ende setzen. Sein Reich hier auf der Erde aufrichten. Sein Reich über die ganze Erde. Und dann werden alle Menschen auch äußerlich erfahren, was das bedeutet, wenn der Friedefürst regiert. Mit dieser Perspektive haben wir Hoffnung. Mit dieser Perspektive haben wir eine erstrebenswerte Zukunft. So wie es auch in unserem Predigttext heißt, um euch eine Hoffnung und eine Zukunft zu geben. Doch bis das soweit ist, wollen wir dem Plan Gottes in unserer Fremdlingschaft nachgehen. Wir wollen uns, die wir den göttlichen Frieden erfahren haben, von Gott brauchen lassen, dass noch viel Frucht für die Ewigkeit entsteht. Dass Menschen das Gute erfahren durch uns. Wir wollen das Gute für unsere Mitmenschen suchen. Und besonders, dass noch mehr Menschen zum Glauben an den lebendigen Gott finden können. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir ganz herzlich, dass wir unser Leben nicht planlos leben müssen. Wir danken dir für dein Wort, die Bibel, durch das du uns auch deine Pläne, deine Gedanken offenbarst und uns mitteilst. Wir danken dir, dass du uns einen Auftrag in dieser Welt gegeben hast, wo wir unser Leben einsetzen können für Dinge, die ewig Sinn machen. Herr, hilf du uns und schenk du uns Gelingen dabei. Und ganz herzlich danken wir dir auch, dass wir eine Zukunftsperspektive haben. Wir müssen nicht einfach nur eine Welt erwarten, wo vieles schwieriger wird und böser wird, sondern wir dürfen vor allem dich wieder erwarten, als den kommenden Friedefürst. Ganz herzlichen Dank für diese Perspektive, die du uns schenkst. Und brauchst du uns dazu, dass noch mehr Menschen dich kennenlernen dürfen. Und Herr, ich bitte dich auch für diejenigen, die vielleicht noch nicht den Schritt zu dir gewagt haben, dass sie doch auch in deine Hände kommen und deinen Frieden erfahren können. Amen.